NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Wenn es um die Arbeit mit muslimischen Jugendlichen geht, zumal solchen, die durch Antisemitismus auffallen oder gefährdet sind, in den radikalen Sumpf abzurutschen, gehört Ahmad Mansur zu den prominentesten Fachleuten bundesweit. Das liegt auch daran, dass er als junger arabischer Israeli selbst jahrelang bei den islamistischen Muslimbrüdern aktiv war. Inzwischen arbeitet der Psychologe auch mit Familien, deren Kinder gerade in den Dschihadismus abrutschen oder schon kurz vor der Abreise nach Syrien stehen. Ahmad Mansur, Sie geben auch häufig Workshops an Schulen, nicht nur in Berlin, wo Sie leben, sondern auch bundesweit. In Ihrem neuen Buch Generation Allah schreiben Sie, eine bedrohliche Radikalisierung ziehe immer weitere Kreise. Woran erkennen Sie das? Woran machen Sie das fest?
Das sind keine Jugendlichen, die erstmal von Verfassungsschutz oder von Sicherheitsapparaten beobachtet werden müssen. Das sind nicht die Dschihadisten, aber das sind Jugendliche, die einfach die Grundrechte, die Grundgesetze dieses Landes ablehnen. Die sagen, die Tatsache, dass ich Muslim bin, bedeutet, dass ich zum Beispiel Andersgläubige ablehnen muss. Das ist Menschen, die zum Beispiel im Ramadan jetzt Schüler und Schülerinnen, die gefastet haben und die, weil es so warm war, auch umgekippt und auf die Frage der Lehrerin oder Lehrer, wieso holen Sie jetzt damit nicht auf, ist es gefährlich, antworten Sie, ich darf das nicht. Meine Religion verbietet das. Das ist nicht mein Islamverständnis, aber das ist das Islamverständnis von vielen Jugendlichen, die ihre Religion als eine Tabu verstehen, die sie nicht in Frage stellen, die sie entmündigt, die ihnen nicht die Möglichkeit geben, sich selbst zu entfalten, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das ist problematisch. Wir können nicht warten, bis Islamismus in Gewalt umschlägt, um da irgendwas zu tun.
Wenn Lehrer oder Sozialarbeiter Sie anrufen, weil Sie mit einer Schulklasse oder einer Gruppe Jugendlicher nicht mehr fertig werden, weil Ihnen auffällt, dass die plötzlich die Zusammenarbeit mit Mädchen verweigern, die Jungs, oder antisemitische Schmähworte dauernd benutzen, was sagen Sie solchen ratlosen Lehrern eigentlich als erstes?
Also ich wünsche mir eigentlich, dass schon in der Ausbildungsstätte und der Universitäten, bei der Ausbildung von Lehrern, Lehrerinnen, Sozialarbeiter, dass sie da schon befähigt werden, mit solchen Themen umzugehen. Dass Themen wie Interkulturalität oder Themen wie Islam, jugendliche Radikalisierung in der Ausbildung überhaupt kein Thema sind, ist ein Riesenskandal, besonders in diesen Zeiten. Ich versuche als erstes, die Lehrer, die Lehrerinnen, die Sozialarbeiter zu befähigen, einfach Zugang zu diesen Themen zu bekommen. Wie erkenne ich, dass jemand radikal ist? Woher kommen diese antisemitischen Einstellungen? Und dann, und das ist mir wichtig, weil es auch meine Leidenschaft, will ich mit diesen Jugendlichen reden? Will ich mit denen eigentlich auf Augenhöhe Diskussionen führen? Und das sind Jugendliche, die nicht immer mit meinen Einstellungen einverstanden sind, aber sie sind froh, sie sind glücklich, dass sie solche Diskussionen auf Augenhöhe führen können. Das ist selbstverständlich, aber leider passiert das sehr wenig.
Was bringt es, wenn die Bundesregierung einen Bundesbeauftragten zur Prävention und Bekämpfung ideologischer Radikalisierung einrichtet? Das ist eine Forderung, die Sie erhoben haben. Was würden Sie sich davon erhoffen? Wieso haben Sie das in Ihrem Forderungskatalog an Stelle 1 gesetzt?
Weil ich einfach will, dass die Bundesregierung, dass die Politik endlich versteht, dass wir hier eine Riesenaufgabe haben. Das ist eine Aufgabe, die vielen Behörden, die vielen Menschen in diesem Land überfordert. Hier geht es um eine Generationaufgabe, hier geht es um Jahrhundertaufgabe. Wir müssen endlich die Menschen erreichen, die gehören zu Deutschland und die gehören zu dieser Gesellschaft und wir verlieren sie. Und wir dürfen nicht warten, bis sie nach Syrien und Irak ausreisen, sondern wir müssen sie jetzt und hier erreichen.
Der Zentralrat der Juden hat deutliche Sorgen über den arabischen Islam geäußert. Beobachten Sie grundsätzliche Unterschiede in der Prägung europäischer, also zum Beispiel bosnischer oder albanischer Muslime einerseits und arabischer Muslime andererseits? Unterscheidet sich das ziemlich stark?
Also ich glaube, der Zentralrat der Juden hat Sorgen über arabischen Antisemitismus geäußert. Und besonders diejenigen, die aus Syrien und Irak kommen, die Flüchtlinge, sind anders sozialisiert. Sie haben andere Schulen besucht und Israel war immer ein Feindbild. Der wird von der Staat sogar vermittelt, Das sind kein bösartiger Menschen, das sind nicht Menschen, die jetzt irgendwie eine Gefahr für diese Gesellschaft darstellen. Aber das sind Menschen, die wir unbedingt erreichen müssen. Und wir brauchen Konzepte. Wir brauchen Konzepte, um über Nahostkonflikt zu reden, über Verschwörungstheorien, über Antisemitismus oder über religiös argumentierter Antisemitismus. Und da finde ich sehr wichtig, dass wir jetzt uns mit den Generationen aller beschäftigen, um sie dann zu erreichen, ihnen zu vermitteln, dass Israel kein Teufel ist und dass Juden kein Volk, der von Gott verflucht ist. So einfach ist es, aber das sind die Einstellungen, die leider weit verbreitet sind.
Der Psychologe Ahmad Mansour über die Arbeit gegen islamistische Radikalisierung. Sein sehr lesenswertes Buch Generation Allah, warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen, ist bei Fischer erschienen und kostet 19,99 €. Am Sonntagabend beginnt Chanukka, das jüdische Lichterfest, dazu gleich mehr. Im Anschluss wird Rabbinerin Gesa Ederberg aus Berlin den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für ihre Verdienste um das Judentum den Abraham-Geiger-Preis des gleichnamigen Rabbinerkollegs erhalten. In Zeiten des zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und in Europa sei ihre unverbrüchliche Solidarität Rückgrat des Vertrauens für die jüdische Gemeinschaft, heißt es in der Begründung der Jury. Die Bundeskanzlerin sagte in ihrer Dankesrede, sie nehme jegliche Sorgen der jüdischen Gemeinde in Deutschland sehr ernst. Dies gelte auch in der aktuellen Flüchtlingssituation. Der Zentralrat der Juden und die Kultusministerkonferenz werden eine gemeinsame Unterrichtsempfehlung zum Judentum erarbeiten. Darauf einigten sich Vertreter beider Institutionen in Berlin. Ziel der Empfehlung sei es, die Vermittlung jüdischer Geschichte, Kultur und Religion im Schulunterricht zu verbessern. Sie soll bis Ende 2016 vorliegen. Wenige Wochen vor dem Auslaufen der Urheberrechte an Hitlers Mein Kampf hat der Zentralrat der Juden in Deutschland vor einer Verbreitung der Hetzschrift durch mögliche unkommentierte Neuauflagen gewarnt. Die Strafverfolgungsbehörden sollten mit aller Konsequenz gegen die Verbreitung und den Verkauf des Buches vorgehen, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. Das Institut für Zeitgeschichte in München will im kommenden Jahr Originaltexte von Adolf Hitler mit wissenschaftlichen Kommentaren als zweibändige Ausgabe herausbringen. Dagegen sei nichts einzuwenden, betonte Schuster. Der Freistaat Bayern ist noch bis Ende dieses Jahres Inhaber der Urheberrechte an Mein Kampf. Er hatte in den vergangenen 70 Jahren Neuauflagen in Deutschland verhindert. Mehr als 1000 amerikanische Rabbiner haben in einem gemeinsamen offenen Brief an den Kongress in Washington gefordert, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Man sei alarmiert zu sehen, wie viele Politiker dagegen seien, Fluchtsuchende willkommen zu heißen, schreiben die Rabbiner. Die Anschläge von Paris und Beirut sollten nicht als Grund dafür herhalten, Menschen an den Grenzen abzuweisen, die auf der Flucht vor Terror seien. Seit ihrer Gründung hätten die USA verfolgte Juden aus aller Welt aufgenommen. Spaniens König Felipe VI. Hat Vertreter der internationalen jüdischen Sephardengemeinde feierlich in Spanien willkommen geheißen. Ihr seid zurück in eurem Zuhause, sagte der Monarch während eines symbolischen Aktes im Madrider Königspalast. Bereits im vergangenen Juni hatte das Parlament beschlossen, den Nachfahren der aus Spanien vertriebenen Juden, den sogenannten Sepharden, auf Wunsch die spanische Staatsbürgerschaft zuzuerkennen. Isabella I. und Ferdinand II. Hatten die Juden Ende des 15. Jahrhunderts vor die Wahl gestellt, zum katholischen Glauben überzutreten oder das Land zu verlassen. Zehntausende Sepharden entschieden sich für die Flucht. Soweit die Meldungen.
Am kommenden Sonntag wird bei Sonnenuntergang, also in unseren Breitengraden gegen 16.30 Uhr, in vielen jüdischen Haushalten das erste von 8 Lichtern auf dem Chanukka-Leuchter angezündet. Jeden Abend kommt dann ein Licht hinzu. Chanukka ist das hebräische Wort für Einweihung. Die Lichter erinnern an die Wiedereinweihung des Tempels nach einem Kampf gegen die Griechen und griechisch assimilierte Juden, die ihn, so die Legende, mit Götzenbildern entweiht hatten. Das alles soll sich ereignet haben im Jahr 165 vor der Zeitrechnung. Chanukka ist ein fröhliches Fest. Wie Juden in Hannover sich vorbereiten, hat Michael Hollenbach erforscht.
Chanukka ist ein sehr gemütliches Fest, also auch zu Hause zünden wir viele Kerzen an. Wir haben die Tradition, dass wir wirklich jeden Abend zusammenkommen, die Chanukia anzünden und schön zusammen essen und ein kleines Geschenk gibt es auch.
Rebecca Seidler feiert mit ihrem Mann und den zwei Kindern jeden Abend im Familienkreis. Einmal kommt in der Chanukka-Woche die ganze Familie mit Großeltern, Tanten und Onkel zusammen und einmal feiern die Seidlers in der liberalen jüdischen Gemeinde.
Die Kerzen werden traditionell immer ins Fenster gestellt, sodass sozusagen auch das Licht nach außen scheint.
Der Leuchter, die Chanukia, erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels 164 vor Christus.
8 Kerzen daher, da eben dieses damals gefundene Öl sollte eigentlich nur einen Tag halten und man brauchte aber auch mehrere Tage, um neues, koscheres Öl herzustellen. Und von daher haben damals aber die Juden gesagt, wir hoffen darauf, dass wir ja ein Wunder erleben und sie haben recht bekommen. Es gab ein Wunder und es hat eben 8 Tage lang gebrannt und von daher feiern wir das Fest 8 Tage lang.
Chanukka erinnert aber nicht nur an das Wunder des geweihten Öls, sondern auch an den Sieg der Juden über die Griechen, die damals den jüdischen Tempel entweiht hatten, erläutert der Rabbiner der hannoverschen Chabad-Gemeinde Benjamin Wolf.
Das war das erste Mal, dass ein Volk wegen seiner Religion gekämpft und besiegt.
Und mit Blick auf militante Islamisten ergänzt Wolf.
Und das ist eigentlich so ein Unterricht für uns heute, weil heute gibt es genau das gleiche Krieg zwischen Licht und Dunkelheit. Es gibt Leute, die wollen ihre Religion an andere zu zwingen. Und die Lehre von Chanukka ist, die Religionsfreiheit, Kulturfreiheit für jedes Volk zu geben.
Chanukka ist vor allem ein Fest für die Kinder. Für die 5-jährigen Itai und Elias ist klar, was das Wichtigste ist.
Geschenke verkriegen, Lego. Star Wars.
Dass es insgesamt immer 8 Geschenke sind.
Aber das Lichterfest hat noch mehr zu bieten.
Da zünden wir Kerzen an. Man kann das so machen, dass man an jedem Tag eine anzündet und immer so weiter.
Erstmal kriegt man aber immer die Geschenke und dann zündet man die Kerzen
an. Und wie ist das?
Nacheinander.
Und wenn die Kerzen brennen und die Geschenke verteilt sind, dann gibt es noch was Leckeres, sagt Irina Dimitrov.
Kartoffelpuffer werden gegessen und Sufganiyot, das sind so sogenannten Berliner, die mit Marmelade gefüllt sind. Und das sind so Speisen, die alle in Öl gebraten oder gebacken werden. Das hat alles mit dem Öl was zu tun.
Ja, wir mögen Berliner nicht so doll, deshalb essen wir mehr Kartoffelpuffer als Berliner.
Meint der 12-jährige Hermann. Egal ob mit oder ohne Berliner, Sevi Won, der Kreisel, wird an Chanukka in fast jeder Familie gedreht.
Da sind 4 hebräische Buchstaben abgebildet, die übersetzt heißen, ein großes Wunder ist dort geschehen, wo dieses kleine Öl für 8 Tage gereicht hat.
Wenn er auf das Gimmel fällt, trinkt man den ganzen Pott. Wenn es auf Nun fällt, dann kriegt man nichts. Wenn es auf Hey fällt, dann kriegt man die Hälfte. Und wenn es auf das Schien fällt, dann muss man eine Strafe zahlen in den Pott.
Seit Tagen werden in der Kita der liberalen Gemeinde schon Chanukka-Lieder geprobt. Und die Kita wird überall schön geschmückt, sagt die Mitarbeiterin Irina Dimitrov.
Chanukka wird gebastelt, der Krug mit dem Öl wird gebastelt. Wir bereiten auch Geschenke für die Eltern vor. Dieses Jahr haben wir uns in der Krippe entschieden für...
Das wird aber noch nicht verraten, denn Chanukka geht ja erst übermorgen richtig los.
Am Sonntagabend beginnt Chanukka, das jüdische Lichterfest. Das war ein Beitrag von Michael Hollenbach. Auf dem hannoverschen Opernplatz wird am Sonntag ein 7 Meter hoher Chanukka-Leuchter angezündet. Beginn ist um 17 Uhr. Und in Hamburg an der Binnenalster wird am 13. Dezember um 17 Uhr das 8. Licht entzündet. Das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Gisa Ederberg aus Berlin. Es spricht Andrea Heusinger.
Die Brüderlichkeit, Fraternité, ist eines der 3 Ideale der französischen Revolution. Sie steht dafür, dass wir wie Brüder zusammenleben und füreinander einstehen sollen. Eine wichtige Dimension, die im Rahmen dieses Kommentars nicht behandelt wird, ist selbstverständlich, wie sich das Bild verändert, wenn nicht nur von Brüdern, sondern auch von Schwestern die Rede ist. Dass es sich verändert, ist unbestritten. In der Tora lesen wir immer wieder von Brüdern. Diese Geschichten scheinen aber geradezu einen Gegenentwurf zum Ideal der Fraternität zu bilden. Das erste Brüderpaar der Bibel waren Kain und Abel. Es endete nicht gut, denn Kain erschlug seinen Bruder. Später lesen wir von Jakob und Esau. Jakob betrog seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht und um den Segen des Vaters. Daraufhin musste er fliehen und sein Land verlassen. Im heutigen Wochenabschnitt, Parashat Vayeshev, lesen wir von den Söhnen dieses Jakob und auch hier geht es nicht idyllisch zu, sondern fast geschieht ein Mord. Jakob hatte viele Söhne, aber einen liebte er besonders, Josef. Josef war der Sohn seines Alters, der Sohn seiner verstorbenen Lieblingsfrau Rachel. Jakob verwöhnte Josef und zog ihn seinen anderen Söhnen vor. Josef wurde nicht nur eitel und eingebildet, sondern er spionierte auch seinen Brüdern nach und erzählte alles dem Vater. Als der Vater ihn eines Tages losschickte, nach seinen Brüdern zu schauen und ihm zu berichten, was sie taten, beschlossen die, ihn umzubringen und die Schuld wilden Tieren zu geben, die ihren Bruder angefallen und gefressen hätten. In letzter Minute brachten sie ihn zwar nicht um, aber sie verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Und der Vater bekam die Nachricht, ein wildes Tier habe seinen geliebten Sohn gefressen. In den biblischen Erzählungen über Brüder geht es hauptsächlich um Rivalität. Rivalität um materielle Dinge, vor allem um das Erbe. Aber auch Rivalität um emotionalen Vorrang, um die Liebe der Eltern und um Anerkennung. Es gehört zu den Stärken der biblischen Berichte, dass sie uns die Realität menschlichen Lebens nicht verbergen. Unsere Vorfahren waren nicht perfekt, ihre Fehler werden nicht verschwiegen. Aber sie waren auch fähig, aus ihren Fehlern zu lernen. Jakob hat erst seinen Bruder Esau betrogen, aber Jahre später kommt er zurück und stellt sich dem Urteil seines Bruders. Josef wird erst von seinen Brüdern wegen seiner Arroganz verkauft, rettet sie aber vor dem Hungertod, als er zu Macht und Einfluss gekommen ist. Wir lernen über Brüder aus diesen biblischen Geschichten, dass Nähe auch Konflikte erzeugt. Je näher man sich steht, je enger man zusammenlebt, desto größer können die Spannungen sein. Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben, der ihnen ermöglicht, Fehler zu machen. Er hat ihnen aber auch Herz und Verstand gegeben, aus ihren Fehlern lernen zu können. Aus den biblischen Erfahrungen heraus verstanden ist Fraternität also nicht das harmonische, spannungslose Zusammenleben, sondern bedeutet, aus Konflikten immer wieder zueinander zu finden.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbinerin Gesa Ederberg aus Berlin. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Chanukka Sameach, ein schönes, fröhliches Chanukka-Fest.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.